Werbung. Wenn du Lustprinzip hörst, dann magst du wahrscheinlich Sex. Ich auch. Und ich mag Cheeks, eine Plattform für feministische Pornografie und sexuelle Bildung. Cheeks ist ein Streamingdienst auf Abo-Basis für einen neuen, selbstverständlichen Umgang mit deiner Sexualität. In der Cheeks Academy kannst du in regelmäßigen Live-Workshops direkt von SexpertInnen lernen, wie du mit deiner Lust und Intimität noch besser umgehen kannst. Außerdem hast du bei Cheeks unbegrenzten Zugang zu garantiert fair produzierter feministischer Pornografie. Das alles bekommst du ab 9,90 Euro im Monat, wenn du dich für ein Jahresabo entscheidest, also für 118 Euro im Jahr oder für 14,90 in der monatlich kündbaren Version. Klingt das gut? Dann habe ich da was für dich. Mit dem Code LUST7, LVST, 7 als Zahl, kannst du das Cheeks Jahresabo heute als Neukundin ganz unverbindlich 14 Tage lang kostenlos testen und jederzeit während oder nach der Probezeit kündigen. Geh dafür jetzt auf getcheeks.com, das ist getcheeks.com mit dem Code LUST7. Ihr findet den Code, meinen Direktlink und weitere Infos zu Cheeks auch in den Shownotes. Zeit, ein paar Berührungsängste abzubauen. Wie leben Menschen mit Behinderung eigentlich ihre Sexualität? Ist Sexualassistenz ein Menschenrecht oder doch Sex auf Rezept? Wie fühlt es sich an, an den Rollstuhl gefesselt zu sein, und zwar im ganz wörtlichen Sinn? Und was antwortet man auf die Frage, ob da untenrum alles funktioniert? Darüber sprechen wir heute mit Chris Kiermeier von sexabled.de.
Wer ist eigentlich dieser Sex? Oh wow, präsentiert Lustprinzip, der Podcast von Theresa Lachner.
Vorab ein Hinweis zu dieser Folge. Wir haben die Corona-bedingt schon im letzten September vorproduziert. Damals hat Chris sich noch als non-binary identifiziert, also keiner Geschlechtsidentität wie männlich oder weiblich zugehörig. Inzwischen ist viel passiert. Chris identifiziert sich inzwischen als trans und möchte mit der Hormonbehandlung beginnen, sobald Chris eine Psychotherapiepraxis gefunden hat, die barrierefrei ist. Ich habe deswegen bei Chris nochmal nachgefragt, welche Pronomen am besten sind. Bei Non-Binary-Leuten ist das im Deutschen ja nicht ganz so leicht. Wir haben kein so elegantes Them wie im Englischen. Und deswegen haben wir uns darauf geeinigt, dass ich einfach versuche, Pronomen ganz zu vermeiden. Das ist auch Chris am liebsten. Aber Chris meinte auch, wenn ich ohne Pronomen gar nicht auskomme, sind eigentlich beide okay. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Heute reden wir mit Christian Kiermeier aus München. Willkommen, Christian. Schön, dass wir bei dir zu Hause sein dürfen.
Mich freut's auch.
Christian, was ist denn dein Safe Word für heute?
Nehmen wir einfach die Ampel.
Nehmen wir die Ampel. Aha. Ja, rot ist ein gutes Safe Word. Chris, ich freue mich so, dich zu sehen, endlich, persönlich. Wir kennen uns ja virtuell schon 2 Jahre ungefähr.
Ja, ungefähr, ja.
Mhm. Und ich weiß noch genau, ich habe dich damals entdeckt bei Lotta Frei. Shoutout an Lotta. Die hat irgendwas von Sexabled gepostet. Und ich habe mich so krass gefreut damals, weil ich schon so lange mit jemandem über Sexualität und Behinderung irgendwie sprechen wollte, aber natürlich immer dieses Gefühl hatte, so, ich kann jetzt nicht irgendwen fragen, so, und wie ist das bei dir? So, und du bist ja die Person eigentlich jetzt, die sich öffentlich dazu äußert in Deutschland so ein bisschen, oder?
Ja, ich würde sagen, eine Person von zweien. Der andere ist Christian Bayerlein, der schreibt halt den Blog Kissability, das noch ein bisschen bekannter ist als ich.
Was ich so spannend bei dir finde, du bist Polyamor, du bist pansexuell, du bist BDSM-Switch. Ich habe vorhin gelesen, du definierst dich auch noch als non-binary.
Non-binary, ja.
Wir könnten ja eigentlich 10 Podcast-Folgen mit dir machen. Das finde ich so cool an dir, dass du so eine Vielfalt einfach mitbringst, außerhalb davon, dass du eben auch noch eine Behinderung hast.
Ja, ich bin einfach ziemlich bunt, das stimmt. Viele Menschen finden es cool, aber auch viele andere finden es extrem überfordernd. Also ich habe auch schon gehört, gerade auf Dating-Seiten, wenn man deine Profile liest, braucht man erstmal ein Wörterbuch dafür. Aber es ist, wie es ist.
Chris hat uns dann einen Überblick über die häufig gestelltesten Fragen in seinem Online-Dating-Profil gegeben. Das sind so Sachen gewesen wie, kann man dich denn besuchen oder warum suchst du eigentlich keine Beziehung? Wie stehst du zum Thema Outdoor-Sex oder Clubbesuche? Und natürlich die Frage, spürst du da untenrum eigentlich noch was und geht noch alles?
Hast du eine Erektion? Hast du einen Orgasmus? Viele Halluzinationen tatsächlich. ein auf diese Funktionalität. Ich finde es immer sehr schade.
Wir machen ja gerne mal so ein Randgruppen-Bullshit-Bingo. Welches Wort würdest du für deine Behinderung, da gibt es ja verschiedene, welches findest du gut?
Meinst du jetzt so von wegen Handicap-Behinderung?
Genau, ich finde zum Beispiel besondere Bedürfnisse ist irgendwie so ein Euphemismus so ein bisschen.
Ich benutze einfach behindert.
Behindert.
Ich habe ja vor ein paar Monaten einen wunderbaren Artikel gelesen, da hieß es, wir müssen uns diesen Begriff zurückerobern. Wir sagen halt immer, sag nicht behindert oder behinderter, in einem abfälligen Ton, sondern immer in Verbindung mit dem Wort Mensch. Und so benutzen wir es eigentlich auch alle. Und so möchten wir es eigentlich auch haben. Also jedenfalls alle, die ich eine.
Dieses besondere Bedürfnisse zum Beispiel, das ist ja so von Special Needs irgendwie so übersetzt, irgendwie, oder?
Ja, als ob wir irgendetwas Spezielles hätten. Ja? Also wir haben Hunger, wir haben das Bedürfnis nach Nähe, wir atmen dieselbe Luft.
Es ist ja eigentlich so ein bisschen die Umwelt, die euch behindert. Genau,
richtig. Wenn wir das mal in die Köpfe der Menschen bekommen würden, oder in die Köpfe der Mehrheit zumindest, dann wären wir schon ein Stück weiter. Es ist aber schwierig, weil eben viele Menschen im Alltag überhaupt keinen Bezug mit behinderten Menschen haben. Und wenn du nicht damit konfrontiert bist, gehst du damit in der Regel nicht richtig um.
Es ist viel so eine Mischung aus Angst, was falsch zu machen, und so Respekt und, oh, kann ich das? Es ist eigentlich so viel so Berührungsängste, oder?
Ja, da hatte ich mit dem Julian und dem Marvin vom Weiß damals eine ganz witzige Situation. Also Marvin, der Journalist, der den Artikel geschrieben hat, kam und stand vor mir zur Begrüßung und hat mich praktisch aus der Distanz begrüßt. Er wusste halt nicht wie und hat dann einfach ganz unfreundlich Hallo gesagt. Und es ist so, hey. Am zweiten Tag saßen wir auf meiner Terrasse und haben genau darüber gesprochen, wie man das jetzt richtig macht. In dem Moment, wo wir reden, klingelt es an die Tür, draußen steht der Fotograf, er kommt rein, stellt sich vor mich, hält mir die Hand hin und sagt, hey, ich bin Julian, wie ist? Und ich habe gesagt, ja, so ist auch. Ja. Farben ist erlaubt, nicht jeder macht es, dass man ihn umarmt oder so, oder ihm den Kopf tätschelt, was auch sehr viele gesunde Menschen gerne machen.
Wirklich?
Ja, da kommt es immer vor, wie so ein Robot am Ende des Heldenbaums. Und, wo ist mein Holzäpfchen? Also wie gesagt, wenn man sich nicht sicher ist, einfach fragen. Die Leute haben es dir schon. Also nicht nur die behinderten Menschen, sondern auch die gesunden Menschen werden dir schon sagen, wie sie es umfinden.
Ich habe auch eine Freundin, die im Rollstuhl ist. Und es ist total spannend mit der, also wenn ich dann sie in den Rollstuhl so fahre auf der Straße, wie dann die Leute so gucken, so entweder sie schauen ganz weg, oder es ist sowas sie schauen mich dann so an, als wäre ich so heldenhaft, dass ich die jetzt so schiebe irgendwie, so ganz seltsam. Oder es ist so, oh Gott, was hat die arme Person irgendwie, oder?
Ich finde es eher so, dass man mich entweder ganz neugierig anstarrt, gerade als Kind war das für mich ganz schlimm. Ich war mit meinen Eltern jahrelang nicht im Zoo, weil ich da mit 4 oder 5 Jahren das erste Mal war und mich alle Menschen angestarrt haben. Und ich konnte damit nicht umgehen, ich wusste nicht wie. Es hat wirklich gedauert, bis ich Teenager war, bis ich genügend Selbstvertrauen hatte, um zu sagen, es ist mir völlig scheißegal.
Was ich halt auch so krass finde, ich meine, in Deutschland haben 7,8 Millionen Menschen eine Schwerbehinderung. Also das ist wirklich jeder Zehnte.
Was man aber auch wissen muss, 90% dieser Menschen werden nicht mit der Behinderung geboren. Die bekommen sie im Laufe des Lebens durch Unfälle, durch Krankheiten, was einfach auch zeigt, es kann jeden helfen.
Genau. Ja. Meinst du, dass deswegen das auch so, dann will man da so wegschauen, weil das könnte ja einem passieren, oder dass das auch irgendwie so ein Ding ist? Oder?
Ich denke, man will sich mit nichts freiwillig auseinandersetzen, was irgendwie mit der eigenen Veränderlichkeit zu tun hat. Wir sehen das ja beim Thema Sterben, wenn es dann darum geht, den eigenen Abraum irgendwie zu regeln oder in geordnete Bahnen zu denken. Da acht Leute, die sagen, nee, ich lebe ja noch ewig, also warum soll ich mich um sowas kümmern? Genau, es ist bei Behinderung auch. Die meisten Gesunden wollen sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen, interessieren sich dann auch nicht dafür, auch politisch nicht. Und wenn sie dann irgendwann in diese Situation kommen sollten, dann stehen sie da und wundern sich, was hier eigentlich alles so schief läuft und komisch läuft.
Genau. Zum Thema Sterblichkeit, ich habe mal deine Krankheit gegoogelt, die du hast, spinale Muskelatrophie Typ 2, korrekt. Das steht auf Wikipedia dazu, einige Menschen überleben das 20. Lebensjahr. Wie fühlt sich das an? Du bist jetzt 30, richtig?
Ja, also als ich diese Diagnose bekommen habe, war ich ja noch ein Ehrenkind und die Ärzte haben meinen Eltern gesagt, mit 21 ist Ende. Das haben mir meine Eltern nie gesagt. Mhm. Ich wusste es praktisch erst, da war ich dann schon 25, 26. Ich denke, man kann es nicht wissen. Und deswegen sollte man sich vielleicht so Formulierungen in dem Fall auch sparen, vor allem die Medizin macht brutale Fortschritte. SMA kann man jetzt behandeln. Aha. Wir haben jetzt Medikamente dafür. Was ich auch witzig fand, der Kollege von mir, mit dem ich Mursel.de betreibe, der hat dieselbe Krankheit wie ich, der ist 60. Das ist, glaube ich, schon ein kleines Wunder tatsächlich.
Was macht das so mit einem, so dieses, hast du so ein, ich glaube, ich würde mich so fühlen, so, da, ich habe dem Tod ein Schnippchen geschlagen. Hast du so Gedanken auch?
Nicht wirklich. Also mit AIDS in den letzten Jahren geht es mir ausgesprochen gut. Und das ähnliche ich einfach.
Wir danken Lelo für das Sponsoring zu dieser Staffel. Am Anfang der Staffel haben wir uns überlegt, welche Folgen wir machen und welche Toys wir dazu vorstellen wollen. Und bei der Auswahl des Toys für diese Folge waren wir uns unsicher, welches Chris gut benutzen kann und natürlich auch, welches Chris gerne ausprobieren würde. Deswegen haben wir das gemacht, was man macht, wenn man unsicher ist, und einfach nachgefragt. Und Chris hat sich für Hugo entschieden. Hugo ist ein mittelgroßer, extra kraftvoller Prostata-Vibrator, der die Orgasmusdauer und Stärke für den Mann um bis zu 33% steigern kann. Ich habe Chris nochmal nachgefragt und sein Fazit war eine klare Empfehlung für Hugo, den Prostata-Vibrator von Lelo. Danke dafür und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ja, dann lass doch ein bisschen mehr über Sex quatschen, oder? Wir sind ja immer noch ein Sex-Podcast hier. Ich finde deine BDSM-Neigung total interessant. Du bist ein Switch, richtig?
Ich bin ein Switch, genau.
Die Begriffe Top, oben, und Bottom, unten, bezeichnen in ihrer Bedeutung als BDSM-Rollen die beiden möglichen Rollen, die eine Person für eine begrenzte Zeitdauer von der Dauer einer einzelnen Spielszene bis hin zu einer gesamten Beziehung einnehmen kann. Der Top nimmt hierbei die dominante, meist aktivere Rolle ein, während der Bottom die unterwürfige, oftmals passivere Rolle darstellt. Sowohl Bottom als auch Top können männlich oder weiblich sein. Der Begriff sagt nur etwas über die gewählte Rolle aus. Menschen, die derartige Spiele praktizieren, aber nicht auf eine der beiden Rollen fixiert sind, werden Switch genannt.
Bei mir ist es so, ich mache das von Partner unterschiedlich. Also ich bin immer fest in einer Rolle, aber bei jedem Menschen anders.
Und bist du dann auch immer mit demselben Menschen in derselben Rolle?
Ja, schon. Mit meiner Freundin, mit der ich in dem Weißetitel war, bei der bin eigentlich ich immer der dominante Teil. Es sah jetzt an dem Weißshooting ein bisschen anders aus. Das war aber einfach nur, weil man es vielleicht umsetzen hätte können, wenn es anders gewesen wäre.
Kannst du mal beschreiben, wie du dominierst?
Ich bin ein sadistischer Mensch. Zum einen, jemanden körperlich zu simulieren, ist völlig unmöglich. Jemanden zu spanken, nee. Ich brauche Menschen, die sehr devot sind, wenig masochistisch. Und ich komme dann mehr so über die verbale Erledigung in allen Arten und Formen. Das ist dann das, was ich als Dom betreibe und was mir Spaß macht.
Also dann auch so ein bisschen beschimpfen und so?
Genau. Ja.
Das ist zum Beispiel was... Da wäre ich sofort, also spinnst du?
Ja, es ist ein spezieller Typ tatsächlich. Von Sub, der ist eher eine Mann. Und eigentlich für mich passt es halt. Und ansonsten, als Sub, wenn ich Sub bin, ich bin ein bisschen Maso. Ein bisschen mag ich den Niederung auch. Nicht ganz so heavy, aber darf mit dabei sein. Und Bondage. Also bei mir ist es eher Dumb Sub und Bondage und Disziplin, was vorne steht.
Da hast du ja für Lustprinzip dann auch einen Text drüber geschrieben, über deine erste Erfahrung in der Richtung. Magst du ein bisschen erzählen?
Ja, die Erfahrung war natürlich wahnsinnig aufregend, weil neu. Ich hatte damals geschrieben, dass wenn du jemanden kennenlernst und demjenigen von Anfang an so ein bisschen übermäßig stark vertraust, weil du ihn einfach anziehend findest, hat es natürlich immer was Positives und in dem Fall war es trotzdem Nervosität ordentlicher Vorteil. Und dann das erste Mal Bondage, Seile auf der Haut. Ich liebe das Gefühl, das ist dieses Erhören, was er gemacht hat. Also er hat mir immer eins genau gesagt, was er jetzt macht, wie er es macht, damit ich weiß, was passiert. Ich kannte vorher alles nicht. Für mich war es jetzt vorher immer sehr austauschbar. Mhm. Also ich war wirklich so, ja, mal, also eigentlich ist er selber erkannt. Dann war das natürlich einfach so eine Erleuchtung.
So eine neue Dimension irgendwie nochmal. Genau. Wie ist das für dich? Dann ist ja auch Macht und dann eben auch Machtlosigkeit irgendwie auch so ein Kink irgendwie fast schon, oder?
Ja, gut. Da habe ich mal eine Unterhaltung mit einem Aufwand im Welt drüber, der einfach nicht verstanden hat, warum ich mich fesseln lasse. Weil ich kann ja eh nicht weg. Ja, aber das ist was anderes. Das macht was im Kopf, das ist ein, wie die Psyche in uns an der Krieg.
Ja.
Wenn ich da im Effekt bin, oder im Rollstuhl Effekt bin, oder irgendwie Effekt bin, das ist für mich völlig anders. Er hat das damals nicht so wirklich verstanden. Geht, glaube ich, auch vielen Leuten so. Die meisten denken ja halt, du bist ein Rollstuhl Effekt, du brauchst das eigentlich nicht.
Aber ist dann der Kick für dich in dem Moment die Selbstbestimmtheit, dass du das gerade gewählt hast, dass du jetzt gefesselt bist?
Der Kick ist eigentlich, dass man mir das nimmt. Also wirklich dieses Ausgeliefertsein. Und das verstärkt sich durch das Bondage. Einfach dieses, der oder diejenige kann jetzt eigentlich machen, was sie will. Der Examen ist für mich reizvoll.
Ich war mal in so einem Bondage-Workshop und wurde da gefesselt und ich hatte davor überhaupt keinen Bock drauf. Und dann war ich da so drin, also so mit so Händen hinterm Rücken und auf einmal stand ich so ganz gerade und ich war dann auf einmal so, also wirklich so ein körperliches Gefühl, dass ich so total stolz war. Das fand ich total spannend. Da habe ich zum ersten Mal verstanden, dass in diesem sich unterwerfen, Subsein, so eine krasse Macht drin steckt.
Ja.
Also, dass du dich selber in dem Moment mächtig fühlst, dass du dich unterwirfst.
Das ist halt eine freie Entscheidung, was auch viel, meine Freunde haben damit eigentlich überhaupt nichts am Hut. Die sind eigentlich alle durch und durch Vanille. Und sie finden es spannend, aber auf seltsam, wenn ich dann drüber rede. Und man zieht ihnen das an. Ich habe Freundinnen, die werden dann rot.
Vanilla-Sex, vom englischen Vanilla, im übertragenen Sinne einfach, ohne Extras, ist eine Bezeichnung, die vor allem in BDSM-Kreisen und der LGBT-Szene für sexuelle Spielarten verwendet wird, die keinerlei sadomasochistische oder fetischorientierte Elemente enthalten, unabhängig ob hetero oder homosexuell. Quelle Wikipedia.
Du suchst das selber aus. Es ist ein erhebendes Gefühl, es ist ein Machtgefühl und ich finde, es ist selbstbildstärkend.
Selbstbildstärkend.
Ja, also mir hat BDSM wirklich geholfen, meinen Körper anzunehmen, so wie er ist.
Krass. Kannst du darüber noch ein bisschen mehr erzählen? Das finde ich total interessant.
Also es ging mit meiner ersten Spielbeziehung eben los, dass mir diese Welt eben so gefallen hat und ich immer mehr wollte. Und ich wollte dann halt auch Sachen, die schwierig sind. Man kann sie sicher irgendwie umsetzen, aber es ist halt nicht einfach so. Manche Sachen davon habe ich auch bis heute noch nicht umgesetzt. Hängebondage zum Beispiel ist halt schwierig, weil die Körperspannung fehlt. Da braucht man halt Zeit und Raum und die richtige Location und auch den richtigen oder die richtige, die halt fesselt. In Fesseln ist aber alles auf einmal. Kann man das machen, kann man das mal probieren, hier, da, dort und er schwimmt immer da und sagt dir, langsam. Wir müssen schauen, wo deine Grenzen sind. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann war ich sauer auf mich selbst und auf meinen Körper, weil ich ja wusste, bei einem gesunden Menschen funktioniert es. Bei mir funktioniert es nicht. Und dann war auch er da, der gesagt hat, ist halt so. Dann müssen wir uns halt eigene Wege suchen. Und das ist was ich übernommen habe oder erlernt habe von ihm. Wenn es nicht geht, mag schade sein, ist aber nicht schlimm, auf irgendeine Art und Weise wird es funktionieren. Sie müssen halt nur suchen.
Und ich meine, das ist ja wahrscheinlich was du aus deinem übrigen Leben auch kennst, dass irgendwas nicht so...
Richtig, aber es hat mich, also im Alltag stört es mich bereits weniger.
Lustig.
Das ist faszinierend, ja. Und in dem Moment fand ich es einfach so faszinierend. Deswegen war es aber auch eine Stärkung für mein Selbstbild, weil ich selbst gelernt habe, es ist nicht schlimm, wenn der Körper irgendwas nicht kann und der ist, wie er ist.
Ohne jetzt in die behinderte Menschen sind so inspirierend, Falle tappen zu wollen. Aber ich glaube, wenn man sich das selber öfter sagen würde, in jeder Situation, wäre das Leben auch echt leichter für viele, oder?
Ja, mag sein. Aber ich muss mal lernen. Ich bin allgemein ein ruhiger Typ. Das unterstützt es vielleicht noch, wenn du jetzt ein sehr starkes Temperament hast.
Mhm.
wird sowas vielleicht noch mal schwieriger.
Ja, ich glaube, ich habe das oft, dass ich mir so denke, aber es muss doch jetzt gehen.
In der Ehe funktioniert es dann erst recht
nicht. Ja. Ja, gerade beim Thema Sex. Was hast du sonst für Lifehacks in Sachen sexuelle Selbstbestimmung? Ich glaube, da können sich sehr viele Leute eine Scheibe von dir abschneiden.
Ich versuche den Leuten immer zu vermitteln, dass sie erstmal sich klar werden müssen, wer sie sind und was sie wollen. Erstens ist es einfach schwierig. Und dann müssen sie ein bisschen Mut haben, tatsächlich. Ich kriege öfters Anschriften über Facebook oder über meine Mail-Account, wo mir dann gerade behinderte Frauen schreiben, sie finden es total faszinierend, was ich mache. Sie hätten das auch gerne, der ist zum Beispiel.
Ja.
Sie wissen aber nicht wie. Ob ich ihnen einen Tipp geben kann. Ich sage mir halt ja, also wenn ihr nicht weggehen könnt oder weggehen wollt, weil in der Bar ist es immer schwierig. Allein deswegen, weil immer jemand im Dabei sein muss bei schweren Behinderungen. Deswegen empfehle ich oft Online-Dating. Dann kommt immer oft die Frage, ja, aber wenn ich mich jetzt mit jemandem treffe, woher weiß ich denn, dass der mir nicht tut? Ja. Ich kann mich ja nicht wehren. Aber es gibt nur eine Antwort darauf. Du weißt es nicht. Das ist immer ein Risiko, das du mitnimmst. Deswegen sage ich, versuch die Leute kennenzulernen und versuch sie einzuschätzen. Es gibt so ein paar Sachen, die im Chat schon auffällig sind, wo du schon merkst, interessiert sich jemand für mich oder nicht? Oder für die Behinderung oder nur für eine schnelle Nummer? Das versuche ich zu vermitteln. Aber am Endeffekt ist es tatsächlich ein Schritt, den Mut zu haben und zu sagen, ich darf nicht mit demjenigen.
Wie du gerade gesagt hast, du hast ja immer eine Begleitperson dann dabei.
Genau, also. Ich habe immer eine Begleitperson. Andere haben das nicht. Bei manchen ist einfach die Behinderung nicht schwer genug, dass man ihnen eine ständige Begleitung finanzieren würde. Bei anderen ist es aber so, dass die Begleitung das eigentlich möchte. Das ist auch so ein Thema. Sexualität in der Assistenz. Da müssen die Assistenten mitmachen, tatsächlich. In einem gewissen Maße zumindest. Mhm. Und wenn sie sich weigern, hast du ein Problem.
Jetzt habe ich mich gefragt, wie das ist für die eigene Intimsphäre, wenn man halt immer noch eine Person hat, die man da mitnehmen muss.
Bei mir war es zum Beispiel so, ich war eigentlich zu meinen Beherrschern immer ehrlich. Ich bin so und so, ihr müsst euch entscheiden, ob ihr bleiben wollt oder nicht. Die meisten Menschen sind sehr offen, wenn du ehrlich zu ihnen bist. Ich hatte, als ich zu meinem jetzigen Pflegedienst gekommen bin, in der ersten Nachtschicht jemanden, und das war für mich eine ganz neue Situation, mit diesem Menschen, und ich saß mit ihm in der Küche und hab dann mal so ein bisschen das Thema LGBT angeschnitten. Mal schauen, wie der reagiert. Der erste Satz war, das ist für mich eine Krankheit.
Ja, okay, dann weißt du halt auch eigentlich, du brauchst mit der Person nicht weiter zu sprechen, oder?
Genau, und ich habe mit ihm die Nachtschicht durchgezogen, und als er morgens Feierabend hatte, habe ich zu meinem Mann gesagt, ruf mir bitte die Chefin an. Sie haben dann, habe ich mich hingehört und gesagt, so, schaut's her. Ich habe zu den beiden gesagt, ich bin etwas Ähnliches wie bisexuell, weil ich ihn nicht so detailliert präsentieren wollte.
Pansexuell.
Ich bin pansexuell, genau. Ich wusste nicht, ob sie es kennen, und ich wollte es nicht erklären, und Bisexualität kennt jeder. Also habe ich diesen Begriff verwendet.
Pansexuell. Eine Person, die sich nur für die Person interessiert, ohne das Gender und oder die Genitalien als Faktor zu berücksichtigen. Jemand, der sich zu allen Geschlechtern angezogen fühlt. Quelle Wokeionary.
Ich will hier keinen Ehrabend. Ich will hier niemanden haben, der meint, er müsste hier homo- oder transphobe Einstellungen vertreten. Und die Chefin sagt mir am Folgendes. Sie versteht mich natürlich und sie ist mir dankbar für die Ehrlichkeit, weil bei ihren anderen Patientinnen spielt es keine Rolle. Das ist kein Thema. In der Regel haben die Patientinnen, die Schlaganfälle hatten, die rund um die im Bett liegen, die wenig machen, da ist es wahrscheinlich wirklich kein Thema. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich mich damit beschäftigt habe, und ich habe ganz oft mitbekommen, dass das Thema in der Pflege allgemein nicht vorkommt.
Da frage ich mich schon, also inwieweit das dann wirklich so ist oder dann doch auch irgendwie politisch so ist, dass den Menschen die Sexualität gar nicht erst zugestanden wird und sie vielleicht auch deswegen das gar nicht entwickeln können.
Beides sicherlich. Das eine ist natürlich politisch, also jetzt mache ich mich bei christdemokratischen und vielleicht sozial gleich unbeliebt, aber...
Das ist okay in diesem Podcast.
Aber es ist halt so, einzelne Menschen denken grundsätzlich nicht in diese Richtung, meiner Erfahrung nach. Und wenn sie dann mal auf angestoßen werden, dann ist das viel böser Schmuddelkram und muss sofort wieder in die Schublade. Und die Schublade schließt man am besten ab, damit sie da kein Zimmer aufkommt. In der Pflege, in Heimen, speziellen Heimen, kommt das überhaupt nicht vor. Also auch wenn die Menschen es gerne hätten, haben sie niemanden, an den sie sich wenden können. Sie müssen von selber irgendwie einen Weg finden, das umzusetzen.
Und dann gibt es sowas wie Sexualassistenz, was dann nicht bezahlt wird. Und dann ist das nicht auch so ein Politikum, dass es Sexualassistenz auf Rezept geben sollte und dann streiten wieder alle drum?
Ja, also die letzte große Initiative gab es ja 2013, glaube ich. Dann hieß es von den Konservativen, ach, jetzt machen wir hier Sex auf Rezept. Allein der Satz zeigt schon, kein Mensch hat auch noch irgendwie zugehört. Aber dann war das Thema durch. Wenn du diesen Satz in die Öffentlichkeit bringst, ohne irgendeinen Kontext, dann steht die Mehrheit natürlich da und sagt, ja, wo kommen wir denn dahin? In Heimen zum Beispiel weiß ich, ich hänge ja einige Sexualassistenzen und Sexualbeerdungen, dass der Umgang in Heimen auf ein Spiel ist. Also viele Heime wollen sie gar nicht da haben, da wird man einfach so eine Art Hausverbot verhängt. Dann kommen die halt nicht zu den Bewohnerinnen. Pech. Und ansonsten heißt es oft, ja, könnt ihr dafür machen, aber ihr müsst euch selber um alles kümmern. Wir wollen damit nichts zu tun haben.
Chris hat mir dann von einem heterosexuell monogamen Pärchen erzählt, das in einer Behinderteneinrichtung lebt und bei vielen Dingen Assistenz benötigt. Und die wollten miteinander schlafen. Und es ging eigentlich nur darum, dass ihnen jemand dabei hilft, wirklich den Penis in die Vagina einzuführen. Und da hat sich das Personal dann eben dagegen geweigert und gesagt, dafür müssten sie dann eben eine gesonderte Sexualassistenz buchen.
Also solange ihr nebeneinander im Rollstuhl seid und Knutsch und Händchen halt, ist es niedlich und schön und toll. Und alles, was darüber hinausgeht, ist aber voll und bitte nicht und nein.
Ich meine, es wird behinderten Menschen schon auch einfach oft gesellschaftlich abgesprochen, dass sie auch einfach mal geil ficken wollen, oder?
Ja, genau. Wenn du das so artikulieren würdest, hättest du entweder jemanden an der Backe, der einfach so schnell ein Loch sucht, auf Deutsch, oder sie würden dich einfach zum Dach schauen.
Ich kenne es nur aus meiner Sexualberaterinnen-Ausbildung, wurde mir berichtet aus so betreuten Wohnen, wo Menschen mit einer geistigen Behinderung sind, dass sie denen dann wirklich Tabletten geben, die den Sexualtrieb vermindern.
Ja.
Und das wird ihnen dann nicht mal gesagt so richtig. Das ist einfach nur so.
Sie verstehen sie eh nicht, von daher passt es schon.
Genau.
Ja, ich habe vor, sicherlich nicht so selten, wie man hoffen möchte. Ich hatte einen geistig behinderten Cousin. Mittlerweile ist er leider verstorben. Der hatte das Glück, dass mein Onkel und meine Tante ihn da sehr frei gelassen haben. Der hatte halt auch einen, ich nenne es jetzt mal einen Fetisch, der mochte Stofftiere. Und da gab es halt natürlich auch Situationen, dass du ihn einfach auf dem Teddybären findest. ist halt so.
Und ich meine, das ist ja. Wirklich ein Fetisch, der keinem weh tut.
Ja. Nee, er tat niemandem weh. Und ja, warum nicht? Auch wenn es jetzt kein Stofftierfetisch ist, sondern die Leute einfach ihre Sexualität mit anderen Menschen ausleben möchten. Es gibt ja Möglichkeiten. Warum diese Möglichkeiten nicht nutzen?
Ich glaube, bei einer geistigen Behinderung greift dann irgendwie schon auch so diese Konsensmoral, die es ja gibt bei uns, dass man ja beide safe, sane,
whatever that means. Ja, aber... Mehr noch kannst du auch bei geistig Behinderten deutlich erkennen, ob sie etwas mögen, ob sie jemanden mögen oder nicht. Und das ist völlig wurscht, wie diese Behinderung ausfällt, in meiner persönlichen Erfahrung. Einfach die Leute nicht grundsätzlich wie kleine Kinder oder irgendwelche Eier behandeln, das ja gar nichts zerbrechen kann und das hilft niemandem.
Und das ist ja auch so ein bisschen Inklusion am Ende des Tages, genau. Also für alle.
Ja.
Dass man die auf Augenhöhe trifft und nicht so, oh, du bist so entweder so inspirierend oder so, oh, so arm.
Richtig. Am Ende kommt wieder jemand und tätschelt das Köpfchen.
Horror.
Ja.
Ja. Man sollte nicht den Kopf tätscheln.
Genau, nicht den Kopf tätscheln.
Nicht den Kopf tätscheln, außer die Person will das.
Genau.
Wenn sie einen Kopftätschel-Fetisch hat zum Beispiel.
Gibt's bestimmt auch.
Es gibt alles.
Es gibt kein Fetisch, es nicht gibt, meine Erfahrung.
Ja. Würdest du sagen, deine Sexualität ist selbstbestimmter als die der meisten Leute?
Ich würde auf alle Fälle sagen, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Sexualität. Wenn ich einfach mal behaupten würde, dass viele Menschen, wurscht ob behindert oder nicht, das nicht haben.
Ich glaube, da hast du recht. Du hast gesagt, BDSM war das für dich, was dir da geholfen hat. Das heißt, sollten alle Menschen sich mit BDSM befassen, um da besser zu werden?
Nee, ich glaube nicht, dass mein Rezept jetzt was, also meine Geschichte in allgemein das Rezept ist.
Mhm.
Jeder Mensch muss seinen eigenen Weg finden und sich damit auseinandersetzen. Und es kann lange dauern, aber es ist es wert.
Voll. Ich finde, ein schöneres Schlusswort kann es eigentlich überhaupt nicht geben. Gibt es noch von dir famous last words an die Lustprinzip-HörerInnenschaft?
Nee, eigentlich nicht. Außer, dass man vielleicht sagen sollte, bleibt positiv, steht zu eurem Körper, setzt euch ganz offen mit eurer Sexualität auseinander. Aber das macht ihr eh schon, wenn ihr hier zuhört.
Jawohl. Danke, 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 Chris. Es hat sehr großen Spaß gemacht mit dir.
Mir hat auch Spaß gemacht.
Ich bin gespannt, wie euch die heutige Folge gefallen hat. Ich bin extrem inspiriert von der Vielfalt, die Chris lebt, und musste auch nach dem Aufnehmen im September noch sehr oft an das denken, was Chris gesagt hat, nämlich dieses Learning, wenn das nicht geht, geht halt was anderes. Ich glaube, viele von uns sind im Moment oft frustriert, weil Sachen nicht gehen, und ich finde es spannend zu überlegen, okay, das geht gerade nicht, aber was geht denn stattdessen? Danke nochmal an Lelo für das Sponsoring der heutigen Folge. Aus dem Hause Oh Wow empfehle ich euch dieses Mal Jeans Heldinnen Folge 6 mit Pornoregisseurin Adrenée Simonian, die wirklich versucht, in ihren Filmen eine so große Körpervielfalt wie möglich unterzubringen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Schreibt uns gerne über Social Media. Teilt diese Folge mit anderen Menschen, die sie interessieren könnte. Gebt uns Sternchen auf iTunes. Postet Screenshots in euren Insta-Stories. Redet über uns auf Clubhouse. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder mit der letzten Folge der 2. Staffel Lustprinzip und Dr. Elisabeth Lechner, einer Kulturwissenschaftlerin, die zu Body Positivity forscht. Habt's schön. Bis dann. Tschüss.
Wer ist eigentlich dieser Sex? Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh, wow!